Diese Folge ist der zweite Teil des Podcast-Interviews mit Marco Schloss, dem Produktmanager der Allianz Dienstunfähigkeitsversicherung, in dem wir einige kritische Fragen zu dem Thema beantworten werden und du auch einige spannende Insights bei diesem Thema bekommst. In diesem Sinne, falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, hör jetzt rein, ist schon online und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß bei dem zweiten Teil dieses Podcast-Interviews.
Finanzkorb, eine Marke der Finanzwache.
Wir sichern Polizisten.
Aber nicht voll dienstunfähig. Und deswegen kann man eben nur anraten, dass sich jeder Polizist, jede Polizistin mit diesem Thema der speziellen Dienstunfähigkeit auseinandersetzt.
Ja, definitiv. Insbesondere halt auch als Anwärter da.
Genau.
Wird, man kennt das, man fängt an, sich zu bewerben, man wird von vorne bis hinten vom Polizeiarzt durchgecheckt. Und wenn irgendwas nicht passt, dann ist da schon großes Theater und auch im Studium oder in der Ausbildung muss man ja, wenn was war, zum Polizeiarzt gehen und die prüfen halt diese Polizeidienstuntauglichkeit. Da geht es ja nicht um allgemeine Dienstuntauglichkeit,
genau,
sondern diese Polizeidienstuntauglichkeit. Deswegen auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache. Wo du es vorher angesprochen hast, du hattest ja auch gemeint, wenn man dann berufsunfähig oder dienstunfähig wird, wie auch immer, dass man dann schnell Geld braucht, schnell ein finanzielles Polster. Mhm. Jetzt ist es ja so, die wenigsten Leute haben bisher so einen DU-Leistungsfall erlebt. Du hast dich ja sehr viel damit beschäftigt. Ich habe auch meine Kunden mal befragt, wie sie das so einschätzen, wie lange es sowas dauert. Und die meisten Kunden haben geschätzt, dass es um die 3 Monate plus minus braucht, bis sie Geld auf dem Konto haben, wenn sie eine DU abgeschlossen haben und polizeidienstunfähig sind. Mhm. Ist das realistisch, dass das so schnell geht oder dauert das in der Praxis meistens länger?
Also grundsätzlich sind wir natürlich sehr, sehr daran interessiert, dass die Leistungsregulierung sehr, sehr schnell geht. Ja. Bei der DU kommt ein Punkt dazu. Wir können nur bedingt oder eigentlich fast keinen Einfluss der Prüfung des Dienstes hernehmen. Also wir können ja nicht auf der Dienststelle oder beim Amtsarzt anrufen, sagen wir mal schneller, ja. Von daher gesehen gehen wir aber in aller Regel, in den 3 Monaten kann schon hinhauen, ja, weil es ist so, wenn du eine normale Leistungsregulierung einer Berufsunfähigkeit nimmst, dann bist du auch im Schnitt irgendwo zwischen 90 und 100 Tagen.
Ja.
Es gibt Fälle, die gehen sehr, sehr schnell, weil das Sachverhalt klar ist. Ja, also wenn jetzt ein extremer Leistungsfall eintreten wird, eine schwere Depression, eine schwere psychische Einschränkung, wo es ganz klar ist, der Mann kann den Polizeidienst unmöglich ausüben, sowohl im Vollzugsdienst als auch auf irgendeiner Dienststelle, was auch immer, da wird es wesentlich schneller gehen wie ein Fall, wo das Sachverhalt eben nicht ganz klar ist. Und so taxiert sich das ein. In aller Regel schätze ich so zwischen 90 und 100 Tagen. Bei uns ist es so die Standard, also der Schnitt der Leistungsregulierung. Es hängt immer wieder vom Krankheitsbild ab. Wir haben auch Leistungsregulierung, die sind innerhalb von 14 Tagen bis 3 Wochen über die Bühne gelaufen. Es gibt aber auch welche, die haben sich länger gezogen, ja, gerade wenn noch das Thema Gutachten zwischen reinkommt. Aber normalerweise ist das Gefühl, was deine Kunden dir gesagt haben, gar nicht so schlecht mit 3 Monaten. Also muss man schon mit rechnen oder kann man schon mit rechnen.
Ja, spielt's bei diesen 3 Monaten eine Rolle, weil was ja auch immer so ein wichtiges Thema ist, mache ich eine allgemeine Entbindung von der Schweigepflicht oder eine individuelle Entbindung, weil man muss ja beim DU-Antrag Gesundheitsfragen beantworten. Dann geht es ja darum, dass ihr natürlich auch prüfen müsst, gab es Vorerkrankungen, weil man muss das ja auch wahrheitsgemäß angeben beim Antrag. Inwieweit spielt es denn eine Rolle, ob man die individuelle oder die allgemeine Entbindung von der Schweigepflicht hat?
Nun, es ist jetzt natürlich so, also im Endeffekt können wir natürlich nur prüfen, ob er im Antrag wahrheitsgemäß geantwortet hat.
Ja.
Also, dass keine vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung vorliegt. Also
ja,
wir können nicht im Endeffekt, ganz, ganz wichtig, die Leistungsprüfung des Dienstherrn in Zweifel ziehen. Aber jetzt mal ein Beispiel. Er versichert die Dienstunfähigkeit und ist schon in irgendeiner Art und Weise schwer psychisch belastet, also wäre schon in der psychischen Vorerkrankung drin, dann wäre das natürlich eine vorvertragliche Ansagepflichtverletzung. Ja, und in dem Moment wäre natürlich keine Leistung gegeben. Ist ja klar, wenn ich kann kein brennendes Haus versichern. Ja, das muss jedem klar sein. Das lässt die Versichertengemeinschaft nicht zu. Das heißt, in dem Moment, wo ein Antrag unterschreibt, gibt er uns natürlich auch das Recht, ein Stück weit zu prüfen, dass alle Angaben wahrheitsgerecht gemacht wurden. Ja, also nur wie gesagt, wir prüfen nie, ob jetzt die Dienstunfähigkeit berechtigt ist oder nicht berechtigt ist. Aber natürlich ist der Wahrheitsgehalt seiner Angaben, die er im Antrag macht, die müssen halt schon stimmen. Das ist halt schon ganz klar. Das ist der Punkt.
Ja. Und wo du es auch gerade angesprochen hast, das Thema vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung, wenn man eben unwahre Angaben macht im Antrag, würdest du sagen, das ist einer der häufigsten Gründe, warum keine Leistung gezahlt wird? Und auch mal generell gesprochen, werden mehr Leistungen ausgezahlt, als abgelehnt werden?
Also grundsätzlich werden immer mehr Leistungen ausgezahlt, die abgelehnt werden. Auch hier müssen wir das Ganze ein bisschen allgemeiner betrachten. Wenn man jetzt, das ist ja auch so ein, ich sag mal, eine Aussage vieler Kunden, die dann sagen, jetzt mal unabhängig davon, ob ich Beamter bin oder nicht Beamter bin, Versicherer leisten ewig. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass die Leistungsquote des Marktes bei 80% liegt. Also der Markt leistet zu 80%. Ja. So bei der Allianz, ich sag mal, was sind es roundabout 85%, was wir an Leistungen erbringen. So, und dann bleibt jetzt so ein Rest, ich sage jetzt mal, der sich zwischen 15% und 20% bewegt. Für den BU-Grad ist es leichter zu beantworten, für den Dienstunfähigkeitsgrad, für die Dienstunfähigkeit auch. Entweder bin ich dienstunfähig oder bin ich es nicht. Wenn ich es im Rahmen der BU prüfen müsste, ist immer, habe ich die 50% oder habe ich die 50% nicht? Also das ist eine der meisten Ablehnungen. Das gilt auch für die Dienstunfähigkeit. Ich bin einfach nicht dienstunfähig. Ich stelle einen Antrag, aber ich bin nicht dienstunfähig. Ja, also das könnte ein Ablehnungsgrund sein. Und der andere ist tatsächlich die vorvertragliche Ansagepflichtverletzung. Also von den 20%, wo nicht geleistet wird, ist es so halb-halb. Ja, es ist kein Leistungsanspruch gegeben. Ja, also ich übertreibe auch hier bewusst. Ich habe einen Schnupfen und stelle einen Antrag auf Dienstunfähigkeit. Okay, es wird wohl wenig Erfolg haben. Ja, und von daher sind wir das abgelehnt. Auch vom Amtsarzt wird es abgelehnt werden. Ja, und dann wird es keine Leistung geben. Und das andere ist, ich lüge im Antrag. Ja, ich gebe was an, dass ich bin in Behandlung, ich bin in der Therapie, in der Psychotherapie, und das gebe ich eben nicht an. Dann würde ich ja lügen, um einen Versicherungsschutz zu bekommen, den ich nicht bekommen kann, weil wie gesagt, das brennende Haus kann ich versichern. Und das ist die zweithäufigste Sache, was im Ablehnungsgrund ist, dass einfach nicht die Wahrheit gesagt wird. Deswegen auch immer ganz, ganz wichtig, wahrheitsgemäß zu antworten, weil das nützt einfach nichts, wenn ich da gelogen habe und dann im Leistungsfall meine Leistung nicht kriegen.
Ja. Wo fängt denn, sage ich mal, das Lügen an und wo hört das auf? Weil es werden ja auch teilweise, wird ja sehr weit in die Vergangenheit gefragt. Also zum Beispiel jetzt, was Krankenhaus angeht, sind das ja 10 Jahre. Mhm. Und da erstmal, ja, wie ist das, sage ich mal, ein dehnbarer Begriff? Weil ich sage immer so ganz salopp, ob du jetzt vor 8 Jahren Schnupfen hattest und es jetzt nicht mehr weißt, darum geht's bei dem Ganzen nicht. Oder bin ich da zu locker mit dieser Aussage?
Nee, also das ist natürlich klar. Also ich behaupte jetzt mal, dass du dich an Sachen wie Unfälle, Knochenbrüche, ich sag mal, Krankenhausaufenthalt schon gut erinnern kannst. Ja, das sind ja Erlebnisse, die sind ja irgendwie da. Also ich kann mich an zwei oder drei Aufenthalte gerade. Ich kann mich noch genau erinnern, ich war mal vor 30 Jahren, jetzt muss ich gerade überlegen, ja, es waren eher 25, ja, aber da war ich mal wegen der Darmoperation im Krankenhaus. Das ist aber noch da. Ich kann ja noch genau sagen, was war, wie es war, wie ich reingeschoben worden bin. Das ist alles noch präsent da. Ich wüsste nicht mehr ganz, wann es war. Ich weiß, es war noch im Winter und irgendwie vor 2, aber das würde ich nachfragen, ja. Also irgendwo gibt es ja Unterlagen beim Arzt oder irgendwas. Also, und wenn das ja länger wie 10 Jahre zurück ist, ist ja eh kein Problem mehr. Ja. Ja. Wenn es folgenlos ausgeheilt ist, kann man. Also natürlich, wenn die Dinge ausgeheilt sind, ist es gar kein Thema. Aber jeder weiß, ob er noch akut in der Behandlung steckt, ja, oder gerade bei Krebs oder in der Krebstherapie, das weiß man ja akut noch. Ja. Und wenn es folgenlos ausgeheilt ist, brauchen wir ja keine Gedanken.
So ist es, so ist es. Okay, super. Und was auch jemand gefragt hat, entscheidet nur eine Person bei einer Leistungsprüfung? Gibt es da eine bestimmte Checkliste? Und darf man im Einzelfall von dieser abweichen?
Also Fakt ist, wie gesagt, wenn wir uns im Bereich der Dienstunfähigkeit bewegen, haben wir auf die Leistungsfallentscheidung keinen Einfluss. Also in dem Fall, wo der Dienstunfähigkeit sehr, also wo der Geschädigte oder derjenige, der Dienstunfähigkeit bei uns beantragt, der Nachweis über eine Ruhegehaltszahlung bei Dienstunfähigkeit bringt, ja, dann und dass er dienstunfähig ist, dann ist es für uns okay. Dann prüfen wir das auch nicht weiter nach. Dann leisten wir im Endeffekt, ja, das sind wir auch zur Leistung verpflichtet. Anders ist es in Berufsunfähigkeitsfalle, da prüfen wir natürlich schon die Leistung an sich. Also da ist ja im Prinzip derjenige, der Leistung haben will, also der Kunde, ist in der Beweispflicht. Und wir haben über 100 Leistungsregulierer bei uns im Hause sitzen. Ja, 100 Leistungsregulierer, die sind alle gut geschult. Also Leistungsregulierung an sich ist bei uns, unser Abteilungsleiter in dem Bereich würde sagen, ist die Königsdisziplin, ja, weil da gehören ja mehrere Faktoren dazu. Ich muss ja zum einen sehr geschult sein, wie ich mit demjenigen umgehe, weil wenn mir der Gegenüber sitzt und hat ein psychisches Problem, muss ich ja sanft mit dem Kunden auch in der Sprache sein und alles Mögliche. Also von daher gesehen, die sind schon sehr, sehr gut. Und wenn es kritisch sein sollte, haben wir immer noch Ärzte. Wir haben 7 festangestellte Ärzte im Hintergrund, die dir zu jedem Sachverhalt nochmal eine zusätzliche Meinung geben können. Also immer im Bereich BU, ganz, ganz wichtig. Aber selbst daran muss sich der Leistungsprüfer nicht halten. Er kann sich das einholen, wenn er das braucht, muss sich aber daran nicht halten. Er entscheidet über die Leistungsprüfung. Wie gesagt, die Leistungsprüfer, die bei uns eingesetzt sind, sind dort schon seit Jahren und die jung dabei sind, haben einmal einen Erfahrenen noch nebendran, der mit unterstützt. Und da gibt es ja meistens nochmal einen Gruppenleiter, der bei schweren Fällen nochmal drüber schaut. Also von daher gesehen, es ist immer relativ gut gesichert, dass da die Leistung schnell und auch gut erfolgt.
Ja, super. Und was ja auch so einer der häufigsten Einwände ist bei dem Thema, ist, dass das Ganze sehr, also Zitat, sehr teuer ist. Genau, das ist ja so das erstmal das Ding, klar, eine Dienstunfähigkeit ist was anderes wie eine Privathaftpflicht, da zahlst du 50 € im Jahr. Aber magst du vielleicht mal ein bisschen was erklären, warum das so viel mehr kostet oder auch wie so ein Versicherer das eigentlich kalkuliert, so aus Augen der Versicherung, also warum das auch so viel kosten muss?
Also, wir hatten ja vorhin, da möchte ich mal einen Sprung zurückgehen, das Thema dass der Kunde entscheiden kann oder deine Kunden entscheiden können, mache ich das Ganze mit einer Beitragsverrechnung oder mache ich das Ganze in eine Voranlage. Ja, das ist schon mal der erste Punkt, mit dem ich mich auseinandersetze. Weiterer Punkt, der wichtig ist für die Beitragskalkulation, ist das Eintrittsalter. Je früher ich beginne, umso günstiger ist das Ganze. Ja, von daher gesehen, früh damit anfangen. Und warum ist sowas teurer? Das liegt ganz einfach daran, Punkt 1, gerade im Rahmen der Dienstunfähigkeit ist es so, dass wir auf die Leistungsprüfung keinen Einfluss haben. Ja, wir müssen uns an die Entscheidung des Dienstherrn halten. Das macht ja auch eben diese vollständige und echte Dienstunfähigkeitsklauseln alle, dass es keine Rolle spielt, in welchem Status das ich bin, Lebenszeit, Widerruf beziehungsweise Probe und dass der Dienstherr entscheidet, ja, und nicht der Versicherer. Das macht das Produkt halt ein bisschen teurer, weil der Versicherer sich auch so ein Stück weit in die Hände des Dienstherrn gibt, in die Entscheidung des Dienstherrn gibt. Und es ist einfach eine Absicherung, die in jedem Fall leistet, ja. Also es spielt jetzt mal keine Rolle, ob ich jetzt verunfalle oder ob ich krank werde, wann ich krank werde, wie ich krank werde. Das spielt alles keine Rolle. Ich habe hier, ja, man kann sagen, eine Vollkaskoversicherung. Wie du für dein Auto eine Vollkaskoversicherung hast, da hast du ja meistens noch eine Selbstbeteiligung drin. Die hast du ja in der BUD gar nicht drin. Ja, Berufsunfähigkeit, Dienstunfähigkeit, hast du das ja gar nicht drin. Also keine Selbstbeteiligung drin. Und so hast du einen vollständigen Schutz gegen jegliche Gefahr, die passieren kann. Und das kostet halt deshalb ein bisschen mehr wie die Haftpflichtversicherung oder eine Unfallversicherung beispielsweise, die nur in gewissen Fällen für eine Leistung eintritt.
Ja, und es geht ja auch, muss man ja auch sagen, um sehr viel Geld bei der
Dienstleistungsfähigkeit. Das ist nochmal gut, dass du es ansprichst. Das sollte man auch nochmal sagen. Also wenn man sich überlegt, und da habe ich gerade auch ein paar aktuelle Leistungsfälle im Kopf, wenn du siehst, was teilweise eingezahlt wurde, also gerade bei jemandem, der relativ frisch die Dienstunfähigkeit abgeschlossen hat, und jetzt nehmen wir mal an, der Beitrag bewegt sich irgendwo, ich sage jetzt mal bei 50, 60 Euro, der hat irgendwo, ich sage jetzt mal im Schnitt 1.000 Euro versichert, ja, der zahlt dann vielleicht 3 Jahre ein oder 4 Jahre, ja, das heißt, jetzt sind wir bei, ich sage jetzt mal irgendwo bei 4.500, 5.000 Euro einbezahlt, und dann wird ja ab dem Zeitpunkt, wo die Dienstunfähigkeit eingetreten ist, bis zum möglichen Laufzeitende, also zum Beispiel 63 Jahre wird das Ganze bezahlt, und wenn du da 30 Jahre Laufzeit hast, ja, kannst du ja hochrechnen, 1.000 mal 12 sind 12.000 mal 30, bist du schnell bei 360, 400.000 Euro Leistung, was dagegen steht. Ja. Und ja. Das darf man nicht vergessen, das ist schon, kann im schlimmsten Fall schon eine ganz, ganz, oder ist eine wichtige finanzielle Absicherung und ist natürlich eine sehr, sehr lange Leistungsdauer und damit auch ein großes Kapital, was passiert.
Ja, klar. Und auch insbesondere in Bezug auf Polizei ist halt ein gefährlicher Job.
So ist es, genau.
Muss man halt sagen, gell.
Ja.
Was auch noch gefragt wurde, also so allgemein, was die Leute interessiert, ist auch so dieses Thema, dürfte man eigentlich Geld dazu verdienen? Auch hier insbesondere mal auf die Polizeidienstunfähigkeitsklausel bezogen, weil die ist ja, wie wir jetzt schon wissen, mittlerweile bei 72 Monaten. Mhm. Und wie ist das mit dem Dazuverdienen? Also wird dann die DU-Leistung gestrichen oder was ist da zum Beispiel von Seiten der Allianz aus möglich?
Also grundsätzlich, will ich es mal sagen, mit diesen 72 Monaten, das gilt nur für die Beamte, die wegen Dienstunfähigkeit oder spezieller Dienstunfähigkeit aus dem Dienst entlassen werden. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und das kann nur der Beamte auf Probe, der Beamte auf Widerruf sein. Nicht für die Beamten auf Lebenszeit. Da gelten die 72 Monate nicht. Das ist das eine. Dann mit dem Thema Hinzuverdienst. Also grundsätzlich ist es so, wenn wir eine Leistung bewilligt haben, wir prüfen nicht nach, ob der nebenbei noch arbeiten geht. Ganz im Gegenteil, die werden nebenbei noch arbeiten gehen. Ja, also von daher gesehen, wir werden die Leistung für diese maximal 72 Monate bringen. Und dann ist ja sowieso die Frage, besteht danach noch ein Berufs- und Fähigkeitsanspruch? Das muss ich an der Stelle nochmal erwähnen, weil nach den 72 Monaten heißt es ja nicht, ich kriege keine Leistung mehr. So, ich kriege aus spezieller Dienstunfähigkeit keine Leistung mehr. Ich kann ja trotzdem nach wie vor berufsunfähig sein, also und kann nach wie vor einen Antrag auf Berufsunfähigkeit stellen. Das heißt, es kann nach den 72 Monaten immer noch eine Leistung wegen Berufsunfähigkeit geben. Das ist mir an der Stelle nochmal wichtig, dass es nochmal unterstrichen wird. Und natürlich kann ich hinzuverdienen, ja, weil das ist ja im Prinzip eine Versicherungsleistung, die ist versichert. Normalerweise kann sich ein Beamter, wenn er sich in den Pauschalen bei uns versichert, wir prüfen ja immer am Anfang, wenn sich ein Beamter versichert, in welcher Besoldungsgruppe ist der drin. Ja? Mhm. Und dann gibt es ja unterschiedliche Besoldungsgruppen, weiß nicht, bei Polizisten A8, A9 und so weiter und so fort. Und gemäß dieser Besoldungsgruppe macht er einen zusätzlichen Versicherungsschutz, ein Add-on. Ja?
Ja.
Und also er kann sich eigentlich nicht überversorgen, ja. Und wir leisten die in voller Höhe. Wir kürzen da auch nichts, weil wir am Anfang prüfen, danach prüfen es dann nicht mehr.
Ja. Und machen wir jetzt einfach mal dieses Beispiel. Gerade der Anwärter, der jetzt dienstunfähig wurde, jetzt mittlerweile mit den 72 Monaten, das ist ja wirklich lang, da kann der ja im Endeffekt, kann der sein Medizinstudium machen in dieser Zeit. Und danach hast du gesagt, wird auf Berufsunfähigkeit geprüft. Wird da dann der Beruf des Polizisten geprüft oder welcher Beruf wird dann konkret geprüft, also im Rahmen der BU-Prüfung?
Also bei der wenn danach, ich gucke immer darauf an, wann ich den Antrag stelle. Grundsätzlich bei einer BU-Prüfung ist immer das aktuelle Tätigkeitsbild maßgebend. Ja, also jetzt mal angenommen, er wird entlassen, ja, hat ja diese Regelung auf 72 Monate und dann stellt er nochmal einen Antrag auf eine Berufsunfähigkeitsprüfung, wird immer das aktuelle Tätigkeitsbild geprüft. Das heißt, in dem Fall wäre es der Polizist. Ja. Und jetzt nehmen wir mal an, nehmen wir das Medizinstudium als Beispiel, der studiert Medizin, was ja auch vollkommen legitim ist, schließt sein Medizinstudium erfolgreich ab, wird irgendwo Arzt neben dem Klinikum Und ja, das ist ein Arzt. Ja, und in dem Moment kann natürlich der Berufsunfähigkeitsversicherer prüfen, in dem Moment die Allianz, ob überhaupt noch eine BU gegeben ist. Und ich stelle jetzt mal die ketzerische Frage, da wird keine BU mehr gegeben sein, weil ich behaupte jetzt mal, er wird als Arzt nicht wesentlich schlechter fahren wie als Polizist. Also was finanziell, was die Leistung angeht, was sein Verdienst angeht. Und er ist eben in seinem neuen Berufsbild als Arzt eben nicht mehr berufsunfähig. Und demnach wird die Leistung wegen Berufsunfähigkeit eingestellt werden. Ja.
Ja.
Das wäre der Fall. Also ich sage mal, im Falle der speziellen DU würde eben, oder wenn er dann Berufsunfähigkeit prüft, würde eben auf das Bild des Polizisten abgestellt werden, schult er um oder macht ein Studium zum Arzt, besteht es erfolgreich, geht ins Berufsbild rein, dann würde er natürlich auf den Arzt abgestellt werden und dann würde die Leistung vermutlich, bin mir ziemlich sicher, eingestellt, weil er eben in der Berufsbild als Arzt tätig ist und dann nicht mehr berufsunfähig ist.
Ja. Und wenn er theoretisch nichts machen würde nach den 72 Monaten, würde, also dann können wir auch nicht auf BU prüfen, oder?
Ja gut, natürlich. Auf BU können wir schon, also ein anderer auf BU kann natürlich immer stellen. Ja?
Ja.
Also jetzt kann natürlich sein, das ist jetzt auch, müssen wir immer im Einzelfall prüfen, aber es könnte natürlich sein, der ist tatsächlich durch eine psychische Situation so stark eingeschränkt, dass er sich eben momentan nicht mehr in der Lage fühlt, irgendeinem Beruf oder irgendeiner Weiterbildung nachgehen zu können, kann ja sein. Also eine schwere Depression, wo er in der Klinik ist und momentan kein Erfolg auf Heilung besteht, aus welchen Gründen auch immer, dann kriegt er natürlich weiterhin die Berufsunfähigkeitsleistung bis zum vertraglichen Ende, wenn es so lang dauern sollte, weil in dem Moment bleibt er weiterhin berufsunfähig, weil es ist immer noch dann in dem Moment der Polizist maßgebend, ja, und wir können ja auch da nicht verweisen, ja, weil geht nicht, wir haben ja auch keine Möglichkeit drin, weil er ja im Endeffekt in keinem neuen konkreten Berufsbild tätig ist, sondern weiterhin krank ist und von daher gesehen müssen wir die Leistung weiter erbringen.
Ja, okay, super. Was mich auch persönlich interessieren würde, das wurde jetzt nicht von den Kunden gefragt, aber was für mich auch immer so ein wichtiges Ding ist, was ich den Kunden klar mache, es ist auch immer wichtig, einen finanzstarken Versicherer zu haben, weil es kann ja theoretisch später erhöht werden, rein theoretisch gesetzlich gesehen können ja auch Leistungen gekürzt werden und so weiter. Wie siehst denn du das mit der Finanzstärke vom Versicherer? Spielt das in deinen Augen eine wichtige Rolle bei der Wahl, welche Dienstunfähigkeit man nimmt?
Absolut. Also das Thema Finanzstärke spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle auch bei dem Thema Biometrie oder Absicherung von Arbeitskraft oder Absicherung von biometrischen Risiken. Wie bei einer Altersvorsorge auch, werden die Kundengelder angelegt. Ja, und erwirtschaften ja auch Erträge und Rendite. Und zum einen sorgt natürlich die finanzielle Stabilität eines Versicherers für die Beitragsstabilität. Das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Bleibt mein Beitrag stabil? Ja, also vorhin hatten wir den Fall der Beitragsverrechnung. Da war es ja so, dass das ist dieser Spread zwischen Brutto- und Nettobeitrag. Ich zahle einen günstigeren Nettobeitrag. Wenn du einen Versicherer hast, der nicht so finanziell stabil ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch. Und das hatten wir tatsächlich am Markt schon öfters, dass dieser Beitrag nach oben angepasst wird. Er kann unter Umständen bis auf den Bruttobeitrag hochgehen. Mhm. Wenn du in der Berufsunfähigkeitsvorsorge oder Dienstunfähigkeitsvorsorge Invest bist, dann geht dein Investmentanteil nach unten, unter Umständen bis auf null. Ja, das ist der umgekehrte Weg. Also von daher, sehr finanzielle Stabilität spielt eine große Rolle. Dann natürlich auch bei dem Thema der Leistungsregulierung. Finanzstarker Versicherer wird in der Leistungsregulierung wesentlich kundenfreundlicher reagieren. Ist ja, ja auch ganz klar, ja. Also da wird er wesentlich kundenfreundlicher reagieren, weil eben die finanziellen Mittel da sind, Leistung zu erbringen. Und das ist ja auch für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir wollen ja das Thema Leistung erbringen. Also das spielt eine entscheidende Rolle für die finanzielle Stabilität. Und ein weiterer Punkt, das wissen die meisten gar nicht so, beziehungsweise spielt vielleicht auch nicht so das Argument. Das ist das Thema Inflationsausgleich. Du kannst ja in der Berufs- und Dienstfähigkeitsabsicherung kannst du ja einmal das Thema garantierte Rentensteigerung im Leistungsfall einschließen. Wir haben aber auch eine beitragsfreie Rentensteigerung drin. Ja, diese beitragsfreie Rentensteigerung liegt momentan bei 2,5%. Wie gesagt, die geht man auch von der Überschussleistung ab. Und das heißt, du hast eine beitragsfreie Rentensteigerung im Leistungsfall. Also nimm mal an, dein Kunde wird dienstunfähig, kriegt eine Dienstunfähigkeitsrente von 1.000 Euro. Dann ist die im nächsten Jahr 1.002,50 Euro. Ja, das heißt, er hat automatisch das versichert, ohne einen Mehrbeitrag zu leisten. Ist natürlich nicht garantiert, aber hallo, es gibt welche, die haben das gar nicht drin oder ganz, ganz wenig und jedes Jahr 2,5% mehr. Das ist ein Argument, das kaufe ich gerne mit, ja, oder das habe ich gerne mit dabei, vor allem, wenn ich nichts dafür bezahlen muss.
Definitiv. Summiert sich Zinseszins.
Absolut, genau.
Ja. Absolut, okay, super. Ja, Wahnsinn, also das sind richtig, richtig gute Insights. Also wir sind jetzt auch, ich bin jetzt auch gerade mal noch mal einige Fragen überflogen, aber im Endeffekt haben wir schon vieles, beziehungsweise alles, also ich finde jetzt nichts, was wir noch nicht beantwortet hätten. Oder fällt dir noch irgendwas ein, was noch erwähnenswert wäre bei dem Thema?
Ich muss jetzt gerade überlegen, ob noch was erwähnenswert wäre. Wir haben wirklich über die wichtigsten Punkte gesprochen. Wir haben, wie gesagt, spezielle DU durchleuchtet, wir haben die Leistungsfälle durchleuchtet, wir haben das Thema finanzielle Sicherheit durchleuchtet. Ich kann nur sagen, wie bei allem, ach ja, danke, jetzt ist mir es eingefallen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der uns ein Stück weit vielleicht auch unterscheidet von den anderen Marktteilnehmern, ist unsere Flexibilität in den Tarifwelten. Ich will mit dir mal ein Beispiel durchspielen und das ist mir an der Stelle ganz, ganz wichtig. Nehmen wir mal an, du bist bei einem Polizisten im Beratungsgespräch drin und der Polizist hat schon Kinder und die Kinder sind vielleicht noch kleine Kinder, dann kannst du im Prinzip mit einer Kindervorsorge und einer Kinderpflegerente dem Kind das Thema Dienstunfähigkeit schon in die Wiege legen. Und jetzt spiele ich dir durch, warum das so wichtig ist. Das Kind, also die Eltern des Kindes schließen, wie gesagt, diese Kindervorsorge mit der Kinderpflegerente ab. Das Kind geht in die Schule, in die weiterführende Schule und tauscht jetzt diese Kinderpflegerente um in eine Berufsunfähigkeitsabsicherung für Schüler. So, das heißt, du bist jetzt als Schüler in diese Berufsunfähigkeitsproduktwelt eingestiegen und gehst jetzt später, machst ein Studium. Meinetwegen ein Polizeistudium, kann ja sein. Und dann in dem Moment, wo du in dieses Beamtenverhältnis einsteigst, hast du die Möglichkeit, diese Berufsunfähigkeitsversicherung ohne Risikoprüfung in eine Berufs- und Dienstunfähigkeit umzuwandeln. Das heißt, bereits in den Kinder, ich sag mal in den Säuglingsschulen, Säugling ist in Kinderschuhen, in den Kleinkinderschuhen, kannst du dieses Thema für die Zukunft legen. Und egal, wo sich dein Kind hinentwickelt, es hat die Möglichkeit, immer mit dabei, in dem Moment, wenn es in ein Beamtenverhältnis einsteigt, dieses Ding in eine Berufs- und Dienstunfähigkeit umzuwandeln. Und das finde ich ein ganz, ganz starkes Argument, vielleicht zum Schluss deines Podcasts nochmal zu erwähnen. Es ist ein lebensbegleitendes Konzept.
Mega. Mega, super wichtig. Also gerade Leute, die eben keine Dienstunfähigkeit oder Berufsunfähigkeit bekommen, gerade die wissen das so unglaublich zu schätzen, wenn es dann doch solche Möglichkeiten gibt. Und ja, wäre ja umso schöner, wenn das eigene Kind von sowas profitieren kann.
Absolut.
Super. Ja, vielen Dank, Marco, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ausgiebig über die ganzen Einwände, Vorwände, Abläufe und so weiter zu sprechen. Und ja. Freue mich, wenn da auf jeden Fall Feedback von Seiten des Zuhörers noch kommt. Wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, schreibt sie mir gerne oder gebt sie an Marco. Ich werde sie auf jeden Fall dann auch an Marco weitergeben, wenn ihr da was Spezielles habt oder geht natürlich auf euren Berater zu. Und ja, ansonsten vielen Dank, Marco, und schön, dass du da warst.
Jederzeit gerne wieder. Kai, dir einen schönen Tag noch. Gell, bis dann, mach's gut und Grüße an deine Zuhörerinnen und Zuhörer.